Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marken des Jahrhunderts, dem Markenpodcast, produziert von Studio ZX. Mein Name ist May Becker und ich darf mich in dieser Reihe auf die Suche nach verschiedenen spannenden Geschichten machen, die sich in Unternehmen in ganz Deutschland abspielen. Dafür besuche ich Marken, die zu den sogenannten Marken des Jahrhunderts gekürt wurden, und ich unterhalte mich mit ihren Vertreterinnen und Vertretern über Probleme, Chancen und Entwicklungen, mit denen sie sich derzeit beschäftigen. Heute freue ich mich, mehr über Fenster zu lernen, denn mit steigenden Heizkosten und der Frage, wie wir energieeffizienter wohnen können, ist das ein wirklich spannendes Feld. Darum habe ich mal Bernd Schlümer angerufen. Er ist der Vertriebsleiter der Vero GmbH und kann mir alle Fragen zu Fenstern, zu komfortablem Wohnen, zu Einbruchssicherheit und zum Lüften sicher beantworten. Herr Schlümer, herzlich willkommen.
Ja, Frau Becker, vielen Dank. Danke auch für die Einladung und ich freue mich auf ein interessantes Interview.
Das machen wir jetzt. Wir starten direkt mit Fragen von Dr. Florian Langenscheid, dem Herausgeber der Marken des Jahrhunderts. Ich bin nämlich schon gespannt, mehr über die Marke Vero zu erfahren.
Gerne.
Hallo, hier spricht Florian Langenscheid. Sie kennen meinen Namen als die Marke für Fremdsprachen. Hier spreche ich aber als Herausgeber der Marken des Jahrhunderts und habe einige Fragen an Ihre Marke. Woher kennen unsere Hörer und Hörerinnen Ihre Marke?
Naja, ich sag mal, im Idealfall am besten natürlich über die Werbung, die wir als Vero in den Social Medien machen, teilweise auf Plakatwänden. Aber ich glaube, dass unsere Zuhörer wahrscheinlich die Marke am ehesten kennen durch unsere Kunden. Das sind Fachbetriebe. Wir haben ein Fachbetriebsnetz von ungefähr 600 bis 700 Fachbetrieben in ganz Deutschland, die regional sitzen. Und ich vermute, wenn sich mal einer mit Fenster beschäftigt, dann wird er am ehesten über unsere Kunden auf die Marke Vero treffen.
Seit wann gibt es eigentlich Ihre Marke? Wie fing alles so an?
Ja, also urkundliche Erwähnung gab es erstmalig 1843. Das war ein Christian Eppensteiner. Der ist dann, wie viele auch unserer Kunden, im Holzbau hat er angefangen. Das Ganze wurde dann irgendwann mal so zwischen den beiden Weltkriegen 1935 hat man hier in Rudersberg dann tatsächlich mit der Fertigung von Holzjalousien begonnen. Vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, Rudersberg liegt östlich von Stuttgart. Nicht gerade der Nabel der Welt, aber doch Zentrum der Fensterproduktion. Und die Nachfolge von dem Herrn Eppensteiner haben dann in den 60er Jahren mit der Kunststofffertigung hier angefangen und haben die Kunststofffertigung dann tatsächlich auch insofern industrialisiert, als dass wir dann wirklich hier Werke aufgebaut haben, wo wir dann im großen Stil Kunststofffenster gemacht haben. Der damalige Inhaber, der Willi Eppensteiner, hat dann 1969 wirklich auch das Warenzeichen Vero dann zum Eintrag gebracht. Und Sie müssen sich diese vier Buchstaben setzen sich ganz einfach zusammen aus WE, Willi Eppensteiner, und RU steht schlicht für Rudersberg. Und so ist dann auf einer relativ simplen Art und Weise dann der Name Vero entstanden. Ja, und seitdem entwickeln wir und produzieren hier im Standort in Rudersberg Kunststofffenster. Wir haben dann noch Anfang der 90er Jahre ein großes Werk in Triptis gebaut, das ist in der Nähe von Gera. Und wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass hier in Rudersberg sitzt quasi die gesamte Hauptverwaltung, hier sitzt die Anwendungstechnik, Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, unser ganzes Marketing-Know-how, Produktmanagement. Wir produzieren hier Hebeschiebetüren und alle Kunststoff- und Aluminiumtüren. Das ist eine Arbeitsteilung. Und in unserem großen Werk in Triptis können wir bis zu 500.000 Kunststofffenster produzieren.
Welches Problem löst Ihre Marke?
Naja gut, wir sind natürlich mit unseren Kunden überwiegend in der Sanierung tätig. Das heißt also, wenn jemand in der Sanierung Fenster braucht, ja, dann bieten wir nach neuestem Produktionsstandard, nach DIN-Normen, wir sind umweltauditiert, nachhaltig gute Fenster. Ja. Was heißt gute Fenster? Das sind Qualitätsthemen, die Art und Weise, welchen Stahl wir reinbauen, dass wir wirklich auch kurze Transportwege haben, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Das heißt, unsere Fachbetriebe beziehen diese Produkte direkt aus unseren beiden Werken. Wir sind sowohl in der Sanierung tätig, wir bieten aber auch über unsere Kunden für die Wohnungsbaugesellschaften, für Neubau, für Bauträger ebenfalls Fensterlösungen. Und ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber es gibt natürlich Fenster in verschiedenen Bautiefen, in verschiedenen technischen Ausstattungen, die dann entsprechend auch für die verschiedenen Bausituationen geeignet sind. Was wir vielleicht besonders haben, wir liefern Fenster, wo wir die Beschattung, also Rollladen oder Jalousien, direkt oben auf die Fenster mit draufsetzen. Also wir liefern das quasi als komplette Einheit, damit eben der Monteur an der Baustelle quasi nicht noch Rollladenkasten und Fenster zusammenschrauben muss, sondern er kann das als kompakte Einheit am Bau einsetzen. Und sicherlich, ich sag mal, wir haben Fenster sind für die viele Ihrer Zuhörer oder unserer Zuhörer vielleicht auch so ein Produkt, was man nicht gerade sexy sagen kann, dass es das ist. Da haben wir natürlich bei unseren Haustüren ein wesentlich interessanteres Design. Wir produzieren insgesamt 15.000 Haustüren. Also insofern auch da eine interessante Referenz in der Vermarktung unserer Haustüren in Deutschland.
Unsere Welt wandelt sich unglaublich schnell. Wo hilft Ihre Marke mit?
Die Welt jetzt gerade in der aktuellen Krise wandelt sich natürlich vor allen Dingen in Bezug auf Nachhaltigkeit, die Digitalisierung und ich würde mal sagen auch Lebensstil. Also jede Marke, gerade so eine alte Marke wie wir, die so traditionell ist, bietet natürlich Sicherheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und ich sage es immer so, wir haben so eine fusionierte Markenwelt, weil wenn Sie, Frau Becker, bei sich ein Fenster einbauen lassen von der Marke Veru, dann ist es für Sie nur dann ein perfektes Produkt, wenn es auch perfekt eingebaut ist. Das heißt, wenn wir gute Fenster liefern, aber die Montage wäre schlecht, dann würden Sie nicht unbedingt sagen, naja, der Fachbetrieb hat schlecht eingebaut, sondern dann ist es die Marke Veru. Insofern legen wir einen großen Wert darauf, dass wir eben zusammen mit den Kunden bis hin zur Montage und bis zur Abnahme, dass wir dann, wenn es eben geht, zufriedene Kunden hinterlassen, die dann auch wirklich sagen, aha, das ist ein deutsches Produkt aus deutscher Herstellung mit einem regionalen Handwerker eingebaut, das ist perfekt. Und wir helfen vor allen Dingen auch nachher in der Nachsorgung. Viele unserer Fachbetriebe bieten Serviceverträge an. Also auch in der Nachkaufgarantie, Fenster halten in der Regel 40, 50, 60 Jahre. Ja. Auch da müssen wir natürlich sehen, dass wir immer wieder zusammen mit unseren Fachbetrieben Ersatzteile vorhalten. Wir helfen sicherlich auch bei der Nachhaltigkeit. Wir haben dadurch, dass wir in Deutschland produzieren, relativ kurze Transportwege und eben durch unser Fachhändlernetz bei den Endkunden doch eine relativ dezentrale Kundenstruktur und wir sind relativ dicht bei den Endkunden, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträgern und Architekten dran.
Ja, vielen Dank für diese sehr interessanten Antworten zum Einstieg. Mir war das gar nicht so bewusst, in welche Richtung Sie da in Sachen Nachhaltigkeit schon gehen. Es wird, glaube ich, ein ganz spannendes Gespräch, das wir gleich führen werden. Und ich bin auch gespannt, wie in Ihren Worten sexy die Marke dann vielleicht doch tatsächlich ist. Wenn ich ehrlich bin, ich könnte gar nicht sagen, von welcher Marke meine Fenster hier in meiner Wohnung sind. Ich weiß natürlich, welche Marke meine Waschmaschine hat oder mein Laptop. Aber bei den Fenstern bin ich ehrlich gesagt total aufgeschmissen. Bin ich da alleine?
Frau Becker, leider nein. Also da kämpfen wir auch ständig gegen an. Das hängt auch damit zusammen, dass man sich im Leben vielleicht ein- oder zweimal mit Fenstern beschäftigt. Jetzt ist Fenster ein relativ kompliziertes technisches Produkt. Also wir können 12 bis 14 Millionen unterschiedliche Varianten bauen. Und wenn man sich so ein Kunststofffenster anguckt, dann ist es zunächst mal nur außen weiß, vielleicht farbig und innen weiß. Also die Frage ist, worin unterscheidet sich denn überhaupt ein Markenfenster von einem normalen Fenster? Und ich glaube, wenn das Interesse der Endkunden ist, dann eher wirklich bei der Waschmaschine oder Sie wissen wahrscheinlich auch, von welchem Küchenhersteller Ihre Küche ist. Und da arbeiten wir eben dran, die Endkunden davon zu überzeugen, dass es eben eine deutsche Marke ist.
Warum sollte ich denn beim Thema Fenster besser Bescheid wissen?
Ja, weil das Fenster, welche Funktion hat das Fenster? Das Fenster managt Außenlicht nach innen rein, ja. Aber das ist es ja nicht allein, weil Fenster hat ganz viele Funktionen. Zunächst mal von der Ästhetik, ja. Es ist, je nachdem, welches Fenster Sie einbauen, mit oder ohne Vorsatzschale aus Aluminium, können Sie natürlich dort in der Fassadengestaltung eine Menge machen. Wir bieten Sprossen an, außenliegend, innenliegend, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen. Ja, das ist also erstmal eine rein ästhetische Geschichte, aber natürlich auch von der Fenstertechnik. Wenn Sie nur mal an die Bereiche Belüftung, Sicherheit und Schaltschutz denken, dann erfüllt das Fenster eine ganze Reihe von Funktionalitäten, an die Sie eigentlich so im täglichen Bedarf gar nicht dran denken. Also wenn Sie zum Beispiel ein Haus haben, wo Sie hinten nach Süden einen schönen Garten haben und nach vorne an einer vielbefahrenen Straße Ihr Schlafzimmer, ja, dann werden Sie sicherlich über Schallschutzfenster nach vorne nachdenken, dass Sie ruhige Nächte haben, aber vielleicht auch nach Einbruchschutz nach hinten nachdenken, zur Terrasse hin. Und Sie sehen schon, dass man doch mit Fenstern ganz, ganz viele Themen abdecken kann. Und wenn Sie an die Population in Deutschland denken, an die Bevölkerungspyramide, dann wird sicherlich auch das Thema altengerechtes Bauen, Barrierefreiheit bei Balkontüren, bei Hebeschiebetüren, also auch ganz wichtige Themen sein, die man eben bei der Fensterplanung, egal ob im Neubau oder in der Sanierung, berücksichtigen muss. In der Regel ist es schon so, dass Sie als Endkunde in der Sanierung in einer Bestandsimmobilie da natürlich die Freiheit haben, während es in der Regel beim Bauträger schon durch die Architekten oder durch den Bauträger selber vorgeschrieben ist. Insofern werden Sie auch gar nicht so dicht dann an die Marke von Vero rangeführt. Da werden Sie eher sagen, ich will das Bad von Willer und Boch haben, aber nicht unbedingt das Fenster von Vero, und eben an daran arbeiten wir weiterhin.
Okay, also ich merke schon, Fenster sind nicht gleich Fenster. Sie haben jetzt da schon einige Features aufgezählt, die so ein Fenster haben kann und wonach ich mir ein gutes Fenster auswählen kann. Was ist denn da so der aktuelle Standard? Also was muss ein gutes Fenster Ihrer Meinung nach mitbringen?
Ja, da können wir eigentlich erstmal mit einem Widerspruch anfangen. Und zwar ist der Widerspruch der, dass wir so dichte Fenster bauen, dass wir die Fenster eigentlich schon wieder undicht machen müssen, um in irgendeiner Art und Weise auch für die Belüftung zu sorgen. Sie können sich vielleicht sicherlich daran erinnern, früher gab es Einscheibenverglasung, da hatte man im Winter diese schönen Eisblumen dran. Also ich kann mich in meiner Kindheit noch an unsere Bade- und Schlafzimmerfenster erinnern, da war das so. Sowas gibt es heute nicht mehr. Heute bauen wir dreifach verglaste Fenster, die sind so dicht, dass es wirklich sein muss, dass wir in den Dichtungen mit verschiedenen Systemen wieder Lüftung reinmachen müssen, entweder permanente Lüftung oder temporäre Lüftung. Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einem Drei- oder Vier-Personen-Haushalt in einer Wohnung oder in einem Haus leben, wir verdunsten viel Flüssigkeit über unsere Haut. Wir kochen, wir haben Bad, wir haben vielleicht Waschmaschinen in der Wohnung. Insofern ist die Lüftung, die Belüftung von Fenstern ein ganz wichtiges Thema. Damit einhergehend natürlich auch die Isolierung. Wir haben vor 20, 30 Jahren oft dann über die Dreifachverglasung gesprochen, indem sie im Winter Schutz vor Kälte gibt. Bei den heißen Sommern, die wir durch den Klimawandel in den letzten Jahren erleben, ist es auch im Sommer genau der umgekehrte Schutz, nämlich auch, dass es in der Wohnung kühl bleibt, also genau die umgekehrte Situation wie im Winter, dass eben da auch die Dreifachverglasung hilft, auch im Sommer kühle Wohnungen im Innenraum zu haben. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist der Einbruchschutz. Sicherlich sind die Einbruchsraten in den letzten Jahren etwas rückläufig gewesen, aber trotzdem ist der Einbruchschutz nach wie vor ein riesiges Thema, was ja auch durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau gefördert wird, diese berühmten KfW-Kredite. Und da kann man dann schon unterscheiden, wo muss ich welchen Einbruchschutz haben? Die Experten im Fensterbereich, die reden dann oft über diese Resistant Class. Auf Neudeutsch heißt das Widerstandsklassen. Da gibt es dann RC1 und RC2 und RC3. Und das wird quasi daran gemessen, wie lange benötigt ein Einbrecher, um mit normalen Utensilien, die wir auch kennen, das kann ein Schraubenzieher sein oder ein Kuhfuß sein, in ein Fenster reinzukommen. Ja, und da gibt es auch schon wieder eine Differenzierung. An dem eben genannten Beispiel von Ihrer Terrassentür in einem Garten, der vielleicht auch schön begrünt und bewachsen ist, der von außen nicht einsichtig ist, da würde man sicherlich dann eher eine RC2-Fenster nehmen. Das heißt, ein Einbrecher braucht mindestens 3 Minuten, um mit irgendwelchen Hebelwerkzeugen in ein Fenster reinzukommen. Also wenn wir nochmal das Beispiel nehmen der Balkontüre oder Terrassentüre zu Ihrem Garten hin, dann wird die RC1-Klasse so definiert, dass ein Einbrecher 3 Minuten braucht, um mit einem geringen Hebelwerkzeug, wie zum Beispiel so ein Schraubenzieher, da reinzugehen. Diese Fenster werden in der Regel mit 4 Pilzköpfen der Flügel im Rahmen verriegelt. Die nächsthöhere Widerstandsklasse ist RC2. Da gelten zwar auch die 3 Minuten, aber da braucht er dann schon schwereres Werkzeug wie Keile, Zangen. Und da haben wir dann alle 40 Zentimeter am Fenster einen Pilzkopf, sodass es natürlich automatisch, je mehr Verriegelungspunkte ich habe, desto schwieriger wird es dann da reinzukommen. Diese Resistance-Class erhöhen wir dann, indem wir auch die Scheiben dann innen drin nicht nur verklotzen, sondern regelrecht verkleben, sodass er da schwerer reinkommt. Und dann gibt es natürlich noch RC3. Da muss er dann mindestens 5 Minuten mit Schraubenzieher, Kuhfuß, sogar Bohrer zum Einsatz kommen. Und da haben wir dann zum Beispiel alle 30 Zentimeter einen Pilzkopfzapfen sitzen, sodass da quasi die Anzahl der Verriegelungspunkte entsprechend hoch ist.
Okay, also das hört sich für mich jetzt natürlich erstmal alles relativ kurz an. 6 Minuten klingt für mich auch kurz, aber wahrscheinlich ist das für so einen Einbrecher eine relativ lange Zeit, wo er sich relativ stark abmühen muss, vielleicht auch sehr viel Krach macht, ne? Wie wird denn die Sicherheit von so einem Fenster bei Ihnen getestet? Also wie können Sie herausfinden, wie lange ein Einbrecher tatsächlich brauchen würde, um bei mir einzusteigen?
Also das wird tatsächlich mit praktischen Versuchen gemacht, die wir auf der einen Seite hier im Werk selber machen. Aber das müssen wir natürlich uns abnehmen lassen. In Deutschland werden in der Regel, gibt es ein großes Prüfinstitut, das ist bei uns das IFT in Rosenheim. Dort werden eben diese Einbruchversuche, so wie ich sie gerade geschildert habe, die werden nachgestellt. Und bei den Haustüren ist es sogar so, da werden teilweise Reifen mit Gewichten beschwert und die werden dann gegen die Türe geschlagen und dann wird geguckt, aha, ab welcher Kraft wird nur der Türflügel eingedetscht und mit welcher Kraft bricht vielleicht sogar die gesamte Tür aus dem Mauerwerk raus. Das sind also wirklich praktische Versuche, die mit Spezialisten und Gutachtern dann bewertet werden. Und dann erhalten die verschiedenen Fensterbauer dann entsprechend ein Systemzertifikat für eben diese RC1, RC2 oder RC3-Prüfung.
Jetzt interessiert mich ja aber, wenn ich mir ein Fenster kaufe, nicht nur die Sicherheit. Also natürlich auch, ne? Aber mich interessiert vielleicht auch die Nachhaltigkeit meiner Fenster sehr, sehr stark. Welchen Beitrag können Sie denn tatsächlich schon zum Klimaschutz leisten?
Ja, auch da wieder das vorangehende Beispiel, wenn Sie eine Einfachverglasung nehmen, da haben wir in Deutschland geschätzt immer noch über, ich schätze mal, 150 bis 200 Millionen Fenstereinheiten, die in Deutschland in dem Bereich nicht saniert sind. Ja. Wenn wir die alle nach dem heutigen Stand der Technik sanieren würden, dann würden wir ca. 12,5 Millionen CO2 einsparen. Warum? Weil dann natürlich weniger Heizenergie durch diese Einscheibenverglasung nach draußen gepustet wird. Ja, und das ist schon ein erheblicher Beitrag dann gerade zum Umweltschutz, den wir ja im Moment noch in verschärfter Form erleben. Plus, dass wir natürlich auch unsere Kunststofffenster bestehen eben aus PVC. Wir recyceln viel, schicken das auch unserem Profilgeber wieder zurück, sodass wir auch alle Fenster, die wir verkaufen, haben einen gewissen Recyclinganteil. Auch da versuchen wir ressourcenschonend eben unsere Werkstoffe im Fensterbau einzusetzen.
Also ich kann das nur für mich selber sprechen. Ich wohne hier auf jeden Fall auch in einem Altbau und da gibt es teilweise noch einfach verglaste Fenster und da zieht es schon ordentlich rein im Winter. Das stimmt schon. Da kommt es aber wahrscheinlich auch immer auf den richtigen Einbau an, oder? Dass vielleicht auch jemand ab und an mal gucken kommt, wo überall die Kälte reinzieht, welche Dichtung da fehlt.
Ja, Frau Becker, das ist das eine. Sie können aber sogar auch Zugerscheinungen bekommen. Es gibt ja diese 3-Scheiben-Verglasung, die hat Abstandshalter, Glasabstandshalter. Und früher bei der 1-Scheiben-Verglasung, gut, gab es keinen Abstandshalter, weil es ja auch nur eine Scheibe war. Und dann wurde natürlich auch so eine große Glasfläche im Winter unterschiedliche Temperaturen. Die war wahrscheinlich an den Rändern kälter als im inneren Bereich. Und wenn Sie dann zum Beispiel mit einem Sofa vor so einem alten Fenster sitzen, dann haben Sie automatisch so einen leichten Zug im Nacken, fühlen Sie, weil eben durch die Temperaturunterschiede an diesem Fenster es automatisch im Innenraum Luftbewegungen gab. Heute versucht man das zu kompensieren, indem man mit Kunststoffabstandshaltern arbeitet, die quasi diese Gläser trennen. Dort gibt es eben dann keine Wärmebrücken. Das heißt, dadurch wird auch das Fenster gleichmäßig erwärmt oder abgekühlt. Und insofern haben Sie dann nach innen hin halbwegs ähnliche Zimmertemperaturen, sodass auch es dann nicht zu dieser Zugerscheinung kommt. Ist auch so ein kleiner Effekt.
Okay, das klingt dann so, als bräuchte ich neue Fenster.
Ja.
Oder einen ordentlichen Schal. Ja, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ne? Ich habe immer gedacht, dass da irgendwo ein Loch sein muss, aber
ja, ich meine, wir stopfen nur ein Loch in Ihrer Fassade, mehr ist es ja nicht, aber eben, es ist doch ein hochgradig technisches Produkt. Sie müssen auch überlegen, dass dieses Fenster 40, 50 Jahre halten muss. Es muss bei Sonne, es muss Hitze ertragen, bei dunklen Flächen geht das teilweise hoch bis zu 45, 60 Grad. Es muss im Winter, muss es minus 15, minus 20 Grad aushalten, es muss schlagregendicht sein, ja. Also es hat ganz viele viele Komponenten. Es ist halt auch 50 Jahre eine Außenbewitterung. In der Regel wird es auch ja am Tag mindestens ein- bis zweimal auf und zu gemacht. Also es ist schon auch mechanisch ein relativ stark beanspruchtes Produkt, was eben dann auch eine bestimmte Wertigkeit im Bauch haben muss, weil es eben so langlebig sein muss auch.
Jetzt geht es beim Thema Wohnen ja nicht nur um Nachhaltigkeit, worüber wir eben gesprochen haben, und auch nicht nur um Einbruchsschutz, sondern auch um das Thema Komfort. Sie hatten das vorhin ja schon angesprochen, ne? Worte wie Cocooning sind gefallen. Was kann ich denn selber machen, um zum Beispiel das Raumklima in meiner Wohnung oder in meinem Haus zu verbessern oder zu prüfen?
Also in der Regel ist eine Luftfeuchtigkeit in normalen Wohnräumen so 40-60%. Rebecca, und auf die Frage hin, ja, wie kann ich das messen? Also es gibt schon so ganz simple Hygrometer, die Ihnen dann schon anzeigen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Entweder, wenn die Luft zu trocken ist, kann man es mit Luftbesprühungsthemen machen. Ja, da gibt es so Brunnen und. Da muss man aber eben aufpassen, dass sie doch regelmäßig gesäubert werden, weil da können sich relativ schnell Bakterien bilden. Die alten Haushalte früher, die haben es einfach so gemacht, indem sie dann auch feuchte Wäsche dann eben nicht draußen getrocknet haben, sondern auch einfach mal drin. Es gab einen Wirtschaftsraum, ja, dass dort eben Wäsche getrocknet wurde. So, und eben dann auch die Luft befeuchtet. Also da kann man sicherlich einiges tun, um entsprechend dann für das Raumklima zu sorgen. Und da spielt eben dann auch die Lüftung ist da eben auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Wie kann ich denn richtig lüften übers Jahr? Sie hatten ja eben schon Schimmelbildung angesprochen. Gibt es da Tricks?
Naja, also auch da gibt es einfach so das Ritual, was wir vielleicht von unseren Müttern und Großmüttern kennen. Es gibt einmal das sogenannte Durchlüften. Ja, also 3 bis 4 Mal täglich sollte man schon, sagen wir so, um die 3 bis 5 Minuten mal die Fenster aufreißen, dass einfach mal frische Luft reinkommt. Am besten Durchzug, dass wirklich also von Süd nach Ost, von Nord nach West wirklich die Luft durch alle Räume durchströmt. Oder was man ja auch dann gerne macht, morgens aus dem Schlafzimmer mal eben kurz Stoßlüften. Also das heißt, alle Fenster aufreißen. Das macht man in der Regel, ich sag mal so, zwischen 4 und 10 Minuten, um einmal wirklich Luft reinzupumpen. Und dann kann man die Fenster aber auch wieder schließen. Der Rest wird dann sicherlich über die Fenster erledigt. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir die Fenster so dicht machen, dass wir sie eigentlich wieder undicht machen. Wie machen wir das? Indem wir teilweise die Gummidichtung in den Fenstern aufschneiden und dort Elemente reinsetzen, die teilweise mit einer Membran versehen werden. Und diese Membran, die reagiert auf Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann öffnet sich die Membran, dann wird quasi diese luftschwangere Luft nach draußen geführt. Wenn die Klappe sich öffnet, kann gleichzeitig frische Luft rein. Also da gibt es schon in der Fenstertechnik im Rahmen an sich integrierte Systeme, die eben dann auch für eine Dauerbelüftung entsprechend sorgen.
Jetzt wissen wir wirklich alle Bescheid, glaube ich. Alle Hörer und Hörerinnen haben jetzt nochmal den Grundkurs Lüften bekommen.
Ja, wunderbar.
Also ich glaube, da gibt es ja doch den einen oder anderen, der es vielleicht doch nicht von der Großmutter oder vom Großvater gelernt hat. Der weiß es jetzt von Ihnen, Herr Schlümer. Super.
Ja, genau.
Ich würde zum Schluss gerne noch ein Thema ansprechen, und zwar das Thema Digitalisierung und damit auch das Thema Smart Home Living. Das wird ja dann doch immer beliebter. Smart Home Lösungen werden ja schon immer häufiger angeboten, auch von ganz verschiedenen Unternehmen. Welche Lösungen bieten Sie bei Veru denn schon an?
Gut, also Smart Home Lösungen gehören, glaube ich, mittlerweile zum Standard, auch bei der Veru. Wir bieten Smart Home Lösungen in mehreren Bereichen ein. Das dient einmal der Öffnung von Türen. Das dient einmal der Sicherheit, indem ich, Sie kennen das, Sie fahren mit Ihrem Mann in Urlaub und Mensch, Schatz, hast du überhaupt das Küchenfenster zugemacht? Ja oder nein? Oder ist das noch auf Kipp? Gewitter kommt, ja. Also so eine Verschlussüberwachung. Oder wenn Sie eben nochmal dieses große Fenster zum Garten haben, Sie haben dort ein RAV-Store davor, es droht Sturm, ja, Mensch, müssen wir den RAV-Store hoch oder runter machen, was passiert da? Dort gibt es digitale Möglichkeiten, es entweder klassisch über die Fernbedienung zu steuern, jeder hat mittlerweile ein Handy, natürlich gibt es dann die entsprechenden Steuerungs-Apps, sodass Sie auch von irgendeinem Punkt der Welt letztendlich Ihre Beschattung da steuern können. Oder auch das Öffnen der Türe, das geht auch. Sie sitzen irgendwo und der Postbote klingelt mit einem Paket, ablegen. Sie können ihn per Kamera durch die Tür, können Sie ihn anschauen, können die Tür kurz aufmachen, dass er das Paket reinlegt und dann können Sie eben die Tür auch wieder verschließen, wenn er dann die Tür wieder zuzieht. Das ist alles heute digital möglich.
Braucht man das?
Naja, das ist immer die Frage, wie bei einem Handy auch. Ja, ich glaube, ich bezeichne mich auch als digitalen Menschen, aber trotzdem sage ich Ihnen ganz offen, dass ich glaube, dass ich nur 20% meines Smartphones nutzen kann von der Funktionalität.
Ja, geht mir ähnlich.
Ja, ist immer die Frage, ist es eine Spielerei, ja oder nein? Ich sage mal so, wenn man diese Digitalisierung nutzt für seine individuelle Lebensgestaltung, dann kann es doch eine Menge bringen. Ich versuche es mal so ein bisschen zu typisieren. Wir haben den Genussmenschen. Ja? Das ist so einer, der will ganz gerne, sobald er hereinkommt, sofort seine Privatsphäre genießen und wäre in der Lage, 5 Minuten bevor er kommt, die Jalousien schon runterzumachen oder die Raffstore, sodass er dann, wenn er abends nach Hause kommt, das Licht anmacht, nicht sofort auf so einem Tablett sitzt, wo die Leute ihn von außen dann angucken können. Ja? Dann gibt es sicherlich den Bequemen. Sie sitzen vorm Fernseher, die Sonne scheint rein, sie werden geblendet, sie drücken auf den Knopf, müssen nicht aufstehen und siehe da, die Jalousie oder der Raffstore von Geisterhand fährt runter. Dann gibt es so der klassische Fall, sie sind im Urlaub. Ja, früher war es so, ja, sollen wir die Jalousien ganz runter machen? Ja, machen wir nicht, weil lockt ja Einbrecher an. Heute können sie über Tagesmenü steuern, dass wirklich die Beschattung abends um 17, 18, 19 Uhr runtergehen, morgens entsprechend 6, 7, 8 Uhr wieder hochgehen, sodass man von außen den Eindruck hat, mit der entsprechenden Lichtsteuerung, dass tatsächlich das Haus bewohnt ist. Also solche Möglichkeiten bieten wir auch in unseren Fenstern. Dann gibt es, wir hatten es gerade schon gesagt, die klassische Kontrolle. Ja, also ich will wirklich, wenn ich wegfahre, wirklich gucken, dass alle Fenster zu sind. Wir haben dort elektronische Verschlusssysteme, die dann auch über entsprechende Digitalisierung den Schließzustand des Fensters Ihnen aufs Handy meldet, sodass Sie ihn auch sehen können, ist das Fenster wirklich abgeschlossen, ja oder nein. Ja, und jetzt gucken wir uns die Ölpreise an. Da gibt es sicherlich auch noch den Sparsamen, der sagt, naja, wenn die Sonne schon reinscheint im Winter, dann mache ich schön die Beschattung hoch, weil ein bisschen Wärme kommt doch rein und erwärmt dann auch tagsüber die Innenräume, sodass ich die Heizung vielleicht nicht so ganz aufdrehen muss.
Was wird denn in Zukunft noch alles möglich sein in Sachen Smart Home Living? Also wenn Sie mir zum Schluss vielleicht noch sagen könnten, wie wir in 20 Jahren wohnen werden oder was es dann vielleicht Neues auf dem Fenstermarkt gibt.
Ja gut, also das ist ja die Frage, so wie leben wir in Zukunft? Ich meine, das, was wir nach jeder Krise erkennen, das war damals im Kalten Krieg so, das war 2001 so bei den Türmen, wir erleben es jetzt auch in der Corona- und leider auch in der Ukraine-Krise, dass wir alle so ein bisschen wieder zu diesem Trend des Cocoonings reinkommen. Das heißt, dieser Rückzug auf die private Lebenssphäre. Wir versuchen uns so ein bisschen einzuigeln. Wir wollen es uns zu Hause schön machen. Nicht umsonst haben Baumärkte, Einrichtungshäuser, Küchenstudios und wir auch als Fensterbauer im Moment ausreichend zu tun, weil wir eben das Apartment, das Haus, die Anlage unserer Zuhörer da jetzt schön gestalten. Und ich glaube, dass dieser Cocooning-Trend, der wird anhalten. Und das kann ich natürlich verbinden. Also ich habe zu Hause auch Leuchten, da kann ich Farben einstellen. Ja? Also dann hole ich mir abends den Sonnenuntergang, den ich draußen sehe, hole ich mir ins Zimmer rein, ins Wohnzimmer rein. Wenn sonntagsabends diese berühmte Krimiserie startet, dann kann ich es auf blau schalten, um so ein bisschen etwas kalte Krimi-Atmosphäre zu produzieren. Also das heißt, dort sorgt schon das Thema Digitalisierung und das Cocooning dazu, dass ich mir das Heim so einrichte, wie mein Gemütszustand ist. Wir kommen natürlich mehr und mehr dazu, dass die Wohnungen sich vernetzen. Ja, also sie haben Kühlschränke, Öfen, Waschmaschinen, die werden digital gesteuert. Es wird irgendwann so sein, dass der Kühlschrank letztendlich auch für den Warennachschub sorgt. Schon jetzt erleben wir, dass sich Geräte selber warten können. Also das ist schon verrückt, ja. Ich glaube, in der ganzen Diskussion der Nachhaltigkeit, wir sehen das ja auch in der ganzen Autodiskussion, diese großen SUVs, wir gehen wieder kleiner. Ich glaube, dass uns das auch in der Hausgestaltung, in der Architektur ereilen wird. Wir haben ja doch in einigen Bereichen mehr und mehr das Thema, sicherlich auch schon mal gehört, unsere Zuhörer, Tiny House. Ja, also muss ich im Alter noch auf 200 Quadratmeter leben oder reicht mir ein schickes, komfortables 40, 50 Quadratmeter Apartment, was ich zum Beispiel mobil im Rahmen eines Tiny Houses machen kann. Wir stellen fest, dass der ganze Bauprozess von der Wiege bis zur Bahre, also ich sag mal von der Hausentstehung über den ganzen Lebenszyklus bis zum Abriss, dass das mehr und mehr digitalisiert wird. Wir sehen heute aufgrund der Analysen, dass die Entstehungskosten eines Gebäudes eigentlich nur 20% der gesamten Investitionen, die ich aufbringen muss, nur für die Entstehung da ist. Aber 80% habe ich eben im Bereich des Facility Managements. Also wie pflege ich das Haus? Welchen Aufwand muss ich da für die 60, 80 Jahre machen? Und auch da wird die Digitalisierung eine große Rolle spielen. Wir erleben es gerade im Neubau. Sie kennen diese berühmten BIM-Modelle, das sind 3D-Modelle, wo ich letztendlich jedes Baumaterial in der absoluten Maßhaltigkeit und in der Menge so digital schon reinsetzen kann, dass der Architekt es in die Planung verwenden kann, bis hin zum digitalen Workflow und zur Bauausführung. Das heißt, wir sehen jetzt schon im Neubau, ich sag's mal so, dass es so Zwillinge gibt, so Digital Twins. Also es gibt einmal das Haus in der kompletten digitalen Welt und dann nachher kann ich es dann real in der Welt vergleichen, sodass ich dann eben relativ wenig Planungsfehler habe, um relativ schnell und effizient zu bauen. Da kommt natürlich auch das ganze Thema Modulhaus. Also wir werden mehr und mehr in Modulen bauen. Wenn Sie sich früher die Bauformen angucken, die waren doch alle sehr monolithisch. Also das waren Betonwände, Steinwände. Die wurden auch nicht aneinander gesetzt, sondern die wurden ineinander gebaut, ineinander vergossen. Insofern sind heute auch die Abrisskosten für Häuser wesentlich größer, als wenn wir in 50 Jahren denken. Da werde ich das wie so ein Stecksystem wahrscheinlich einfach wieder auseinandernehmen können. So ein bisschen das Lego-Prinzip. Das wird mehr und mehr kommen, um auch nach wie vor auch in der Wohnungswirtschaft, Sie wissen, uns fehlen 400.000 bis 500.000 Wohnungen pro Jahr, eben da auch viel, viel schneller voranzukommen. Und natürlich dann das ganze Thema der Nachhaltigkeit bei den Materialien, da wird man darauf achten. Wir wissen, dass Beton auch mittlerweile ein Wasser- und ein CO2-Vernichter ist. Es wird also mehr und mehr auf die Recyclingmaterialien ankommen, wie Baumaterialien, wie Aluminium, wie unser Kunststoffgranulat bei den PVC-Fenstern. Es wird einfache Komponenten geben, die man da zusammensetzt, ja. Und in der Regel auch so ein bisschen ein Revival von Naturprodukten. Also Dachziegel, ja, aber es wird auch wieder rietgedeckte Häuser geben. Es wird mehr und mehr Häuser geben, die wieder mit Tonziegeln gebaut werden, weil auch der Ziegel an sich vom Material ein Wärmespender sein kann, ja. Also das wird mehr und mehr kommen. Ja, und dann, Frau Becker, wenn wir dann noch weiter nach vorne gehen, wird es sicherlich auch so Zusammenlebensformen geben. Wir reden da so ein bisschen so diese neudeutschen Begriffe über Collaborate Living oder Co-Housing. Das heißt, dort wird es Wohngemeinschaften geben, die altersgemäß zusammengesetzt sind. Es gibt in den Neuplanungen der Städte, gibt es Stadtquartiere, wo Sie quasi alles finden können, vom Altenheim über den Kindergarten bis hin zur Apotheke. Und natürlich den Anschluss der Bushaltestelle oder der U-Bahn-Station. Also ich glaube, dass es da ganz viele Veränderungen geben wird. Und ich glaube, dass uns da eine sehr spannende Zukunft erwarten wird. Vor allen Dingen jetzt vor den bestehenden Umbrüchen, die der Ukraine-Krieg mit sich bringen wird. Und da sind wir, glaube ich, alle früher oder später aufgefordert, da eben aktiver mitzugestalten, uns einzubringen. Entweder jeder Einzelne für sich in diesem Cocooning, in seinem individuellen Raum, aber eben auch in den Gesellschaftsformen des Zusammenlebens. Ja, und da sage ich mal zum Schluss, wie in der Sanierung mit Fenster und Türen, da leistet Vero auch in Zukunft hoffentlich einen wesentlichen Beitrag, uns als Tageslichtpioniere und Technikpioniere unseren Endkunden weiterhin über unsere Fachbetriebe qualitativ hochwertige Fenster aus deutscher Produktion zu liefern.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Das war spannend und ich habe echt viel gelernt. Ich finde die Fenster eigentlich gar nicht so unsexy, wie Sie es am Anfang dargestellt haben.
Dann habe ich mein Ziel erreicht, Frau Becker. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Danke.
Wahnsinn, was so ein Alltagsgegenstand wie ein Fenster alles ausmacht. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Schlümer. Ich habe mal wieder viel gelernt. Und das war eine neue Folge der Reihe Marken des Jahrhunderts. Wenn Sie mehr über deutsche Traditionsunternehmen hören wollen, dann schauen Sie doch mal auf der Seite der Zeitstudio Podcasts vorbei oder auf der Seite der Marken des Jahrhunderts. Dort finden Sie alle Folgen unseres Markenpodcasts auch zum Nachhören. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, dann können Sie die Marken des Jahrhunderts auch abonnieren. Und zwar auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Tschüss, bis zur nächsten Folge.